So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen heute Morgen hier. Ihr seht alle gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute den zweiten Teil unserer Predigtserie mit Herz und Hand hier, wir sind im Jakobusbrief, dass ich heute predigen darf. Und letzte Woche hat der O'Neill so eine kurze Einführung in den Jakobusbrief gegeben und er hat darüber gesprochen, wie Gott Prüfungen in unserem Leben nutzt, um einfach unseren Charakter reifen zu lassen, um uns wachsen zu lassen, um uns zu verändern, um uns mehr so zu machen, wie er es sich gedacht hat, um es besser zu machen im Grunde. Und der wichtige Punkt dabei war und heute auch in meiner Predigt heute ist, es geht nicht darum, dass wir eine Prüfung bestehen müssen, um dass wir dann in den Himmel kommen. Das ist ganz wichtig, dass es darum nicht geht. Und O'Neill hat es schon ausführlich erklärt, der Grund, warum wir freien Gott, Zugang zu Gott haben und warum wir glauben, dass wir ein ewiges Leben haben, ist einzig und allein, weil Jesus für uns gestorben ist. Weil er alles auf sich genommen hat für uns. Nicht, weil wir irgendetwas richtig machen könnten oder haben oder würden. Okay, das ist eine ganz wichtige Grundlage, mit der man so an diesen Brief auch gehen muss, wenn man den Jakobusbrief liest. Jakobus, hat er auch schon erklärt letztes Mal, ist der Halbbruder von Jesus. Und der hat einfach in diesem Brief so ein paar super wichtige Themen angesprochen. Er hat einen Brief an verschiedene Gemeinden geschrieben, die außerhalb von Jerusalem verteilt waren, weil sie geflüchtet sind, viele Menschen, weil sie verfolgt wurden. Und Jakobus hat einen Brief an die geschrieben und hat ganz wichtige Punkte angesprochen. Und eingestiegen, wie schon gesagt, ist er gleich mal mit dem Thema Prüfungen oder Versuchungen, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt. Und ich mache heute weiter mit einem Thema, das der Jakobus sowohl zweimal anspricht direkt in seinem Brief. Wir werden das nachher sehen. Ich habe die Bibelstellen auch vorbereitet. Aber dieses Thema zieht sich auch so durch den ganzen Brief durch. Also mit allem, was er sagt, kommt er eigentlich immer wieder auf diesen Punkt. Und das ist auch der Titel von unserer Predigtserie, die wir haben, mit Herz und Hand. Das ist so mein Thema heute. Auf den ersten Blick, wenn man das so hört, klingt es doch so, wie wenn es was ganz Vollständiges wäre, wenn man das so hört, mit Herz und Hand, oder? Wenn man so sagt, er ist mit Herz und Hand dabei. Das Erste, was mir dann in den Kopf kommt, ist, hey, der ist da mit so vollem Einsatz, mit Freude, mit Leidenschaft dabei. Der macht es nicht nur, weil er es irgendwie muss, sondern der hat Freude daran. Und auf der anderen Seite, er freut sich nicht nur über was, sondern er macht was, weil er sich so freut. Ne? So, das ist so das, was mir in den Kopf kommt, so würde ich diesen Ausdruck erklären, mit Herz und Hand. Und wenn man dann ins Glaubensleben das so überträgt, hier geht es ja um unser Glaubensleben, dann ist es ganz wichtig, dass man das richtig versteht. Wir brauchen in unserem Glaubensleben nur den Glauben an Jesus Christus. Einzig und allein. Aber zu unserem Glauben an Jesus Christus gehören unsere Taten. Sind Teil von uns, sind Teil von unserem Glauben an Jesus Christus. Warum ist es so wichtig, dass wir das verstehen? Es gab so in der Kirchengeschichte leider, muss ich sagen, zwei Fehlentwicklungen, die man ganz oft so betrachten kann. Eine Fehlentwicklung ist, dass es Christen gibt, die denken, dass sie alles irgendwie selber machen können, dass sie einfach nur Regeln einhalten müssen und Dinge befolgen müssen und das machen müssen und dann bekommen sie so den Freibrief von Gott und dann ist alles gut. Und das ist auch so das, was die Leute so sagen, wenn man sie auf der Straße fragt, was sie mit Christen verbinden, ist es ganz oft leider so, dass sie sagen, es sind irgendwelche komischen Typen, noch nicht so ganz im 21. Jahrhundert angekommen sind, die irgendwelche komischen Regeln haben, ja, mit denen wollen wir eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Leider so eine Entwicklung, die Kirche oft erlebt hat. Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist auch wirklich unter anderem eine Entwicklung, die Kirche erlebt hat. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir wissen, so wollen wir nicht sein, oder? So wollen wir nicht sein als Kirche. Die andere Fehlentwicklung, um die es mir heute Morgen so ein bisschen geht, ist die, dass manche Christen sagen, Ah, wir lieben doch Gott. Wir lieben Jesus und er liebt uns so sehr und wir lieben alle Menschen und wir wollen doch auch niemand hier irgendwie von Kopf stoßen und konfrontieren. Wir sind einfach angepasst. Und das ist so ein Christsein, das dann nur noch leere Worte hat, aber gar keine verändernde Kraft mehr, das gar keine Alternative mehr bietet zu dem Leben in der Welt ohne Gott. Und so ein Christsein ist dann einfach nur irrelevant, bedeutungslos. Warum ist es irrelevant? Es gibt den Menschen einfach keine Antwort mehr. Wenn Christsein keinen Unterschied mehr macht in dieser Welt, warum braucht man das dann? Wenn ich ein kaputtes Auto habe, in der Garage stehen und ich muss es immer nur rumschieben, dann kann ich es auch stehen lassen, oder? Wenn Christsein immer nur geschoben werden muss, dann hilft es nichts. Dann macht es keinen Sinn, dann bringt es keinen Unterschied. Dann ist es irrelevant. Es gibt keine Antworten mehr. Und diese beiden Fehlentwicklungen, die kann man so beobachten. Und es ist einfach das, was daraus rauskommt, ist so eine Kraftlosigkeit. Einmal das Gesetzliche, weil man denkt, man macht das alles selber und dann macht Gott halt noch so obendrauf ein bisschen was. Und auf der anderen Seite so eine Einstellung dazu, dass ich gar nichts machen kann mit meinen Herausforderungen, denen ich so begegne. Ich bin ein bisschen hilflos meiner Herausforderung gegenüber. Ich kapituliere da eher sowas wie wenn man dann so denkt, ach, ich kann mich eh nicht wirklich verändern. Ich bin halt so ein wütender Mensch. Wir hatten mal eine junge polnische Frau in der Bibelschule, die ist immer so gelaufen. Also richtig so auf den Haken hin. Und dann haben wir immer gesagt, oh Mensch, du, das ist so laut, wenn du da durch den Flur läufst, nachts um 11, wir wachen da alle immer auf. Ja, ich bin halt so, ich bin aus Polen und dann läuft man so. Dann haben wir sie mal angeguckt und haben gelacht, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollen. Aber leider ist es oft so, dass wir uns auch so benehmen. Ja, ich bin halt so. So hat mich Gott halt gemacht, ich bin so. Und die Antwort ist ja, du bist so, aber du musst nicht so bleiben. Ne? Das ist die gute Nachricht. Die Kraft Gottes kann jeden einzelnen Menschen verändern. Ich habe diese Kraft schon ganz oft in meinem Leben erlebt, wie Gott mich verändert hat, Dinge in meinem Leben berührt hat, die ich dann ihm gegeben habe und wo ich dann gemerkt habe, hey, mit Gottes Kraft hat da Veränderung stattgefunden. Ich will euch einfach ermutigen. Gottes Kraft geht alles. Und jetzt will ich euch mit euch in den Jakobusbrief gehen und ein bisschen viel Text lesen kurz mal, aber das schaffen wir. Weil dieser Text ist so wie die Antwort auf diese zweite Fehlentwicklung. Der Jakobus adressiert da hier dieses irrelevante Christsein, das keine Auswirkungen mehr hat. Da schreibt er an die Christen und sagt so, hey Leute. Und was ganz wichtig ist, ist, der Jakobus macht es nicht so mit dem Zeigefinger, nicht so, wie wir vorhin gesagt haben, sondern der Jakobus macht es mit einem Herz voller Liebe und Leidenschaft für Jesus und für die Menschen. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr das heute Morgen genauso nehmt, so dieses, hey, Jesus spricht zu euch mit Leidenschaft für euch und mit Liebe, okay? Es ist kein Zeigefinger, der ihn da hochhält, sondern Leidenschaft, weil ich habe es ganz doll auf dem Herzen heute Morgen. Jesus will uns Leben schenken. Okay? Jesus will uns immer Leben schenken. So, jetzt lesen wir mal Jakobus 2. Muss ich da jetzt schon was machen hier am PowerPoint? Habt ihr den? Darf ich? Aha, doch, da ist es. Guck mal. So, da schreibt der Jakobus. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genug zum Anziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr bald warme Kleidung und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Dann lesen wir weiter in Vers 26. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und ich habe ja schon gesagt, der Jakobus schreibt zweimal darüber. Im ersten Kapitel schreibt er auch nochmal darüber. Das möchte ich noch dranhängen, weil ich finde, es macht es nochmal so ein bisschen deutlicher und verständiger. Da steht, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Schöne Verheißung, ja. Gesegnet bei allem, was er tut. So, der Jakobus, der spricht hier ein Problem an und ich glaube, das ist wirklich ein sehr relevantes Thema bei uns in unserer Zeit heute. Es geht darum, nicht nur zu hören, sondern auch umzusetzen. Und das Hören ist ja was, was uns in unserer Zeit relativ leicht gemacht wird. Es gibt tausende von Büchern zu jedem Thema. Es gibt Predigen, die man sich online anhören kann. Es gibt so viele Gemeinden, die man besuchen kann. Und ich finde es auch gut, wirklich. Ich finde es gut und wichtig, dass man sich selbst, wie soll man das sagen, geistlich gut ernährt, dass man da eine gute Nahrung zu sich nimmt, dass man Bücher liest über Themen, die einen interessieren oder betreffen. Das ist eine wichtige Sache. Wir haben übrigens am Freitagabend hier einen ganz tollen Frauenabend gehabt. Waren so, was weiß ich, so 14, 15 Frauen, haben unsere alten Bücher ein bisschen aussortiert und mitgebracht, haben Salat gegessen und haben uns dann darüber ausgetauscht, was Bücher für uns so bedeuten und welches Buch einen Einfluss auf unser Leben hatte und wie Gott auch ganz oft Bücher uns gibt, die wir dann irgendwie aus dem Regal holen und dadurch in unser Herz spricht und Veränderung bringt. Es ist wirklich nichts falsch daran zu lesen und ich ermutige euch, wenn du schon lange kein Buch mehr gelesen hast, lies mal wieder ein gutes Buch. Das Problematische ist nur, wenn man das, was man hört oder liest, dann nicht in die Tat umsetzt. Der Jakobus sagt, was nützt es? Ich habe da so eine Reportage mir angeguckt über den schwersten Menschen der Welt. Der wiegt so um die 500 Kilo und der kann sich überhaupt gar nicht mehr selber irgendwie bewegen. Der liegt in seinem Bett, der kann gar nicht mehr aufstehen und er möchte trotzdem weiter essen, weil er sagt, sein Herz ist doch gesund, also er kann ruhig auch noch weiter essen. Und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass wir oft auch so ein bisschen in der Gefahr stehen, uns geistlich voll zu stopfen, sage ich mal. Also, dass wir Dinge hören und hören und wir lesen und lesen und wir nehmen auf und nehmen auf. Aber wenn wir dann nur in unserem Bett liegen bleiben, dann nehmen wir zu und irgendwann können wir nicht mehr aufstehen. Also das ist ganz wichtig, dass das, was wir zu uns genommen haben, dass das in die Praxis umgesetzt wird, dass es aktiv wird, dass es uns aktiv macht, das, was wir gehört haben. Dass wir anfangen zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wie setze ich das denn jetzt in meinem Leben um? Was bedeutet das für mich? Und deswegen ist das, was Jakobus schreibt, hier so wichtig. Er sagt, aus dem Glauben folgen die Taten. Nur dann ist der Glaube lebendig. Nur dann ist er gesund auch. Man wird ja krank. Das ist ja eine Krankheit eigentlich. Und man kann natürlich auch sagen, so wie der eine auch gesagt hat, ja, der eine hat halt den Glauben und der andere hat halt die Taten. Aber Jakobus bringt hier ein Beispiel und sagt, ja, auch die Dämonen glauben. an Gott. Die wissen, dass es ihn gibt. Die zittern sogar vor ihm. Aber der Unterschied ist, dass sie ihr Leben nicht Gott unterstellen wollen. Und das ist der Unterschied zu jemandem, der Jesus kennt, der mit Gott leben will. Wir wollen unser Leben Gott unterstellen. Wir wollen sagen, Gott, was ist denn dein Wille? Was soll ich denn tun? Wo brauche ich denn Veränderung? Oder wer braucht vielleicht meine Hilfe? Wie kann ich Teil von deinem Plan sein, Gott? Und genau darauf will ich einfach jetzt noch eingehen. Und wisst ihr, wir tun das nicht, weil wir deswegen gerettet werden. Ich erwähne das immer wieder mal noch zwischendurch. Wir tun das, weil wir wissen, dass wir gerettet sind. Und ich will jetzt 3 Fragen mit euch beantworten. Ist ja wichtig, man muss sich immer Fragen stellen. Wieso, weshalb, warum, kennt ihr? Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Erste Frage ist, warum Taten? Warum ist es so wichtig oder warum sollten wir, warum machen wir überhaupt was für Gott? Oder was ist der Grund? Und ich will noch eine Bibelstelle mit euch anschauen, die beantwortet so ein bisschen all das, was ich jetzt fragen will. Da steht in Römerbrief, den schreibt der Paulus, und ganz oft wird ja auch so der Paulus auf die andere Waagschale gelegt mit dem Jakobus zusammen. Der Paulus hat gesagt, wir werden nur aus Glauben retten. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt, wir müssen was machen. Aber das ist ja gar nicht so. Die widersprechen sich überhaupt gar nicht. Der Jakobus, der betont vielleicht so ein bisschen die eine Seite mehr und der Paulus macht so ein bisschen einen breiteren Bogen. Aber der Paulus betont es genauso sehr wie der Jakobus. Er schreibt hier in Römer 12,1: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also, Frage 1, warum Taten? Immer gut zu wissen, warum wir was tun. Er sagt hier, das ist angemessen, ein wahrer und guter, angemessene Antwort, ein wahrer Gottesdienst. Er sagt mit anderen Worten, das ist einfach ganz logisch. Leute, da steht, guckt mal, Gottes Barmherzigkeit, unser wahrer Gottesdienst. Und übrigens, Gottesdienst ist hier nicht das, was wir jetzt gerade machen. Damit ist nicht gemeint, ein wahrer Gottesdienst ist, dass wir sonntagmorgens in der Kirche sitzen und uns freuen. Das ist ja eher hier so, dass Gott uns dient. Aber wahrer Gottesdienst, würde ich mal sagen, fängt spätestens Montagmorgens an. Also wenn Gottesdienst hier vorbei ist, vielleicht so. Er sagt, es ist ein angemessener Gottesdienst. Das ist was Logisches. Und er gibt auch die Antwort darauf. Er sagt, das ist logisch, weil du seine Liebe erlebt hast. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Der Liebe Gottes, des Erbarmens Gottes. Gott hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Gott hat sich in Gang gesetzt. Er hat den Himmel für uns verlassen. Er hat alles getan. Er liebt uns, er hat uns vergeben, er hat eine Ewigkeit für uns vorbereitet. Er will Teil von unserem Leben sein, er hat unser Leben neu gemacht, er hat uns zu seinem Kind gemacht, er hat uns Perspektive gegeben. Und alles oder die logische Konsequenz daraus ist, dass man sagt, danke, oder? Die Nea hat am Freitag waren wir in der Stadt, da hat die Nea ein Buchgeschenk gekriegt, fand ich so süß. Man ist ja immer so als Eltern hinterher, dass man dann sagt, sag's auch danke, gell? Und dann hat sie die Frau angestrahlt und hat gesagt, oh, danke, die hat sich so richtig gefreut. Und dann habe ich mich natürlich auch gefreut als Mutter, dass sie das so toll gemacht hat. Aber das war so richtig aus ihrem Herz raus, sie hat sich wirklich gefreut, sie hat ein Buchgeschenk gekriegt, weil sie jetzt bald in die Schule kommt und sie hat sich mega drüber gefreut. Und das ist ganz logisch, dass wenn wir verstehen, was Gott uns geschenkt hat, welches große Geschenk er uns gibt mit seiner Liebe, dass wir einfach nur sagen, boah, danke. Logische Konsequenz, wenn ich Gnade erlebe. Und wenn ich diese erlebt hat und wenn ich darin wachse, dann wächst auch meine Liebe zu Gott und dann will ich das auch weitergeben. Und warum will ich es weitergeben? Weil ich es verstanden habe. Also es ist ganz eine logische Konsequenz. Warum Taten? Weil es ganz logisch ist. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, okay? Erste Frage beantwortet. Warum? Jetzt kommt wie. Wie Taten? Wie soll man das jetzt machen? Wie sollen wir Gott dienen? Oder wie funktioniert denn das Ganze? Was ist so hier der Ablauf? Oder was müssen wir uns da denken dabei? Und da geht es auch wieder, gehen wir so ein bisschen in dieses Kapitel 12. Ich ermutige euch, das euch einfach mal wieder durchzulesen, wenn ihr Zeit habt oder morgen oder so. Römer 12 ist ein ganz tolles Kapitel zu diesem Thema. Der Paulus beschreibt da ganz detailliert Sachen. Ich ziehe mir jetzt so 1, 2, 3 Punkte raus, wenn ihr mir erlaubt, und gehe da ganz schnell drüber. Das erste Wichtige, was wir im Römer 12 lesen, ist, dass Paulus sehr viel über das Gute spricht, das Gott für uns hat. Gott hat immer was Gutes für uns. Und ich glaube, das ist so der Grundgedanke, wenn wir daran denken, wie sollen wir jetzt Gott für Gott was tun, dass wir erstmal verstehen, hey, egal was Gott uns vielleicht zeigt, was wir tun wollen oder sollen, das ist was Gutes für uns. Das ist gut. Sein Grundgedanke ist, er ist gut, er gibt uns gute Dinge, er ist der Vater des Lichts, er hat gute Taten für uns vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen, okay? Also Grundgedanke ist nicht so, oh, Gott will mir da vielleicht was wegnehmen oder ich weiß nicht so genau, sondern hey, Gott hat was Gutes im Sinn und das sollen wir verstehen. Gott ist gut, er hat gute Gedanken für uns und gute Pläne für uns. Weil wir haben oftmals Angst, oder mir geht es nur so, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, ich habe manchmal Angst, wenn Gott mir so zeigt, was ich machen soll, so, oh Gott, ich weiß nicht, das tut mir jetzt ein bisschen weh, oder das kostet mich Zeit, das kostet mich Geld, das kostet mich so ein bisschen was von meinem, ich würde jetzt viel lieber ein Buch lesen oder mich entspannen, aber jetzt nehme ich mir halt doch die Zeit für das, was du mir gezeigt hast, was ich machen soll. Und das sind nur so kleine Dinge. Ich meine, wenn Gott dir sagt, du sollst nach Afrika in die Mission gehen, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Wisst ihr, wie ich meine? Es kann schon manchmal sich so anfühlen, als wäre das jetzt so ein bisschen unangenehm oder vielleicht auch unangemessen oder wir haben Angst oder wir haben Panik davor. Aber der Grundgedanke soll bitte sein, Gott hat Gutes im Sinn mit uns, okay? Gott meint es gut mit uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir. Okay? Jawohl, jetzt sind wir auch alle wieder wach. Das Zweite, was dazu gehört, wie man Taten umsetzen kann oder wie man für Gott aktiv werden kann, sage ich mal, ist, dass man, der Paulus erwähnt hier so ein erneuertes Denken, unser Denken muss erneuert werden. Und im Römerbrief wird es auch ganz toll beschrieben, im ersten Kapitel, unser Denken ist verwirrt. Durch die Sünde ist unser Denken verwirrt und kaputt. Das heißt nicht, dass wir nicht eins und eins zusammenzählen können oder logisch denken oder so, aber unser Denken, wir verstehen nicht mehr genau, was Gottes Plan für unser Leben ist, wenn wir nicht unser Denken von Jesus und von Gott, also wenn wir es nicht erneuern lassen. Und wenn wir Gottes Plan für unser Leben nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht, wie wir denken sollten und dann ist unsere Haltung manchmal ganz komisch. Dann fangen wir an, so über uns selbst immer nachzudenken, so wie es mir geht und was ich brauche und was ich will und dann bekommen wir so eine egoistische Grundhaltung eigentlich und die Welt dreht sich größtenteils um uns selbst. Und das Schlimme ist, nicht, dass Gott nicht will, dass wir uns um uns sorgen, sondern das Ding ist, das kann uns kaputt machen, das kann uns zerfressen, wenn wir nur an uns denken. Ich habe das, ich mache auch Seelsorgearbeit und habe manchmal mit Menschen zu tun, die Depressionen haben und ganz, also nicht immer, das ist nicht immer so, aber ganz oft hilft es Menschen auch, die in der Depression sind, wenn sie anfangen, eine Kleinigkeit für jemand anders zu machen. Wenn sie anfangen, so einmal aus ihrem Kreislauf rauszutreten und so an jemand anderes zu denken und was für den anderen zu tun, das ist ein ganz wertvolles Erlebnis für solche Menschen. Und das Gute ist, das Heil in Gott, das wir durch Jesus haben, das verändert unser Denken. Das bringt Gottes Denkweise in unser Leben. Ohne Gott denken wir ganz oft, was habe ich davon? Aber Gott hat nie an sich selber gedacht. Er hat immer gedacht, was hast du davon? Und dieses Denken kommt so in unser Leben rein und wir fangen an zu denken, was hat denn der andere davon? Was braucht er denn? Was kann ich denn geben, dass jemand anderes gesegnet wird? Also erstens, Gott ist gut. Zweitens, neue Denkweise. Und das Dritte, was ganz deutlich in diesem Text wird, in Römer 12, ist, dass wenn wir eine Gabe von Gott bekommen, der spricht da über die verschiedenen Gaben, dass es immer auch eine Aufgabe ist. Der verwendet es immer so ein bisschen abwechselnd, diese zwei Wörter, der Paulus. Gabe, Aufgabe, Gabe, Aufgabe. So, wenn du die Gabe der Seelsorge hast, dann rede, dann ist es deine Aufgabe, dass du mit anderen redest oder du dir Zeit nimmst. Und da zählt er so einige Sachen auf. Wenn Gott uns beschenkt, egal mit was, dann ist es immer eine Aufgabe, die er uns gleichzeitig damit schenkt. Und deshalb ermutigen wir euch auch immer, oder wir ermutigen uns gemeinsam, gegenseitig, als Gemeinde, dass wir unseren Platz finden, dass wir unsere Gaben einsetzen, dass wir Teil sind von dem, was Gott für unser Leben hat. Und ich lade euch auch nochmal ein in dem Zug davon, wir haben am 22. das übernächste Woche eine Veranstaltung nach dem Gottesdienst, die heißt Next Steps. Da geht es einfach darum, die Gemeinde kennenzulernen, zu sehen, was unsere Vision ist und einfach auch zu überlegen, ja, wie kann ich denn Teil davon sein? Wo ist denn mein Platz? Wie finde ich denn meine Gabe überhaupt raus? Vielleicht weiß ich das ja gar nicht, was Gott mir geschenkt hat. Und wenn ihr da Interesse daran habt, dann kommt einfach auf uns zu. Der O'Neill erwähnt es nachher auch nochmal. Es ist wichtig, dass wir nicht nur Beschenkte sind von Gott, sondern dass wir auch Schenker sind. Und es bezieht sich nicht nur auf die Mitarbeit innerhalb von der Gemeinde. Das kann ganz breit gefächert sein. Aber es ist sehr wichtig, dass wir da drin leben. Es geht dabei um die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes soll sichtbar werden in der Welt. Ja? Ich glaube, da können wir alle nicken dazu, oder? Und Kirche oder Gemeinde hier, alles, was wir hier machen, wirklich, das will ich mal so sagen, alles, was wir hier machen, I believe Gemeinde Gottes in Zinsheim, das, was unser Herz dahinter ist, ist, dass wir diese Liebe Gottes greifbar machen für Menschen, die heute leben. Deswegen ermutigen wir euch auch immer, hey Leute, ladet mit ein, bringt eure Freunde mit, wir wollen die Liebe von Gott teilen, wir wollen das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Es geht nicht nur darum, dass wir hier eine schöne Zeit haben, sondern es geht darum, dass Menschen einfach Jesus kennenlernen, dass sie die Liebe erleben dürfen, die Gott ihnen gegeben hat. Erfahrbar und erfassbar machen für Menschen, für ihr Leben, für die in ihrem Kontext leben, die Menschen. Wisst ihr, wir sind manchmal so eingefahren auf das, was hier ist und unser Gemeindeleben und unsere Gedanken, wie wir in die Gemeinschaft leben unter Christen und unsere eigene Sprache, die wir da so entwickelt haben. Aber hey, wir wollen es auch rausholen, wir wollen es begreifbar machen für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, weil das ist das Wichtigste, das ist unsere Aufgabe. Und ein Gedanke, das habe ich gelesen, das hat mich so berührt, das wollte ich mit euch teilen, ist, hat einer gesagt, gehe davon aus, dass Menschen geliebt werden wollen. Sag mal, gehe zu deinem Nachbar, gehe davon aus, dass Menschen geliebt werden wollen. Okay? Weil wir laufen manchmal so ein bisschen durch die Welt und auch in Deutschland sind wir manchmal so ein bisschen gepolt, dass wir irgendwie denken, ja, die wollen alle ihre Ruhe. Wenn wir im Aufzug sind und jeder guckt nur auf die Knöpfle oder auf die Anzeige oder im Bus oder im Zug oder wo auch immer wir sind, die wollen eher ihre Ruhe. Aber ich sag euch was, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben das selber ganz oft erlebt, dass wir mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die uns erstmal hier so die Hand irgendwie so ein bisschen vor die Nase gehalten haben. Talk to my hand. Aber wir haben gespürt, hey, innen drin, ganz tief drin, wünschen die sich Liebe. Die brauchen was. Und ganz oft, wenn wir geduldig waren, wenn wir trotzdem auf den Zug gegangen sind. Und wenn es mal peinlich ist, so what? Dann ist es halt mal peinlich. Ist doch egal. Wir haben ganz oft auch mit jungen Menschen erlebt, dass wenn wir ihnen echte, authentische Liebe anbieten, ist dann was ganz Großes passiert in ihnen drin. Dann wird Glaube glaubwürdig. Wenn der Glaube Taten hat und nicht stehen bleibt, wenn er überfließt zu anderen, dann wird er glaubwürdig. Und übernatürlich wird er dann auch. Was wir machen, ist alles was ganz Natürliches. Wir nehmen uns Zeit, wir haben ein Gespräch, wir besuchen jemand, wir laden jemand ein, wir geben Geld, wir, ich weiß nicht was, arbeiten mit oder was auch immer. Das sind alles ganz natürliche Sachen, die können wir machen, oder? Aber Gott ist derjenige, der aus diesen ganz natürlichen Sachen was Übernatürliches macht. Wenn er reinkommt, wir müssen nicht denken, wow, was soll ich Großes für Gott machen? Nee, mach das, was du kannst. Und Gott kann aus einem einfachen Taschentuch, wie ich so die Geschichte gehört, kann Gott was Übernatürliches für den Mensch machen. Eine ganz liebe Berührung. Gott kann aus einem ganz einfachen Wort von dir, eine Ermutigung, einer liebevollen Geste, kann Gott was ganz Tolles machen. Wie oft war ich berührt und bin in Tränen ausgebrochen, nur weil jemand seine Hand um mich gelegt hat und in dem Moment. Ne? Wisst ihr? Vergesst es nicht. Investiere einfach mit dem, was du hast. Nutze das und Gott wird das Übernatürliche draus machen. Also, wie machen wir jetzt das mit den Taten? Wir erkennen erstmal, dass Gottes Wille für uns gut ist. Wir verstehen, dass unser Denken immer wieder erneuert werden muss, damit wir uns nicht um uns selber drehen, sondern um andere. Und wir verstehen, dass unsere Gaben immer auch eine Aufgabe sind. Eine Frage habe ich noch. Wozu das Ganze? Wozu sollen wir jetzt die Taten haben? Was ist das, was so dabei rauskommt? Was dabei rauskommt, ist, dass wir Gott verherrlichen wollen. Dass alles, was wir tun, soll ihn widerspiegeln und ihn groß machen, unsere Dankbarkeit zeigen. Gott zeigen, dass er es wert ist, dass seine Liebe in die Welt fließen kann. Und dass andere Menschen einen Nutzen davon haben. Und so komme ich jetzt langsam auch zum Schluss. Das ist dann der Johnny und der Michael, könnt ihr dann vielleicht langsam euch bereit machen. Ich will es einfach nochmal ganz kurz in einem Satz sagen. Was der Jakobus sagt, ist, wenn unser Christsein keinen Nutzen hat für die Mitmenschen um uns herum, dann stellt er so ein Fragezeichen hinter unseren Glauben. Ich habe das heute Morgen so arg auf dem Herzen einfach, euch zu sagen, Gott berührt mich immer so damit. Das ist so eine Sache, die ich immer wieder erfahre und sehe, dass Gott will immer uns Leben schenken. Und Gott will immer, dass wir lebendig sind in ihm. Und Glaube darf was Lebendiges sein. Und lasst uns heute Morgen so unser Herz vor Jesus prüfen. Es geht nicht darum, wie ich schon gesagt habe, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, weil wir nichts machen. Aber es geht darum, wieder Gottes Liebe in unser Herz zu lassen, so damit es überfließt und dass wir dann mit ganzem Herzen sagen können, Herr, was ist dein Wille? Was soll ich tun? Weil es gibt nichts Schöneres als lebendiger Glaube, ehrlich. Es ist ein Abenteuer, meine Güte. Ich muss euch manchmal Geschichten erzählen, was bei uns alles los ist. Kostet es was? Ja, es kostet was. Es kostet Zeit, Bequemlichkeit, manchmal kostet es Geld, muss meine eigenen Wünsche und Vorstellungen aufgeben. Ja, das ist so. Aber es ist so schön. Oh Mann, ich liebe es. Ich liebe es, wenn Jesus Dinge bewegt, wenn ich manchmal denke, oh nee, und dann macht Gott was, weil ich mich drauf einlasse. Es gibt nichts Schöneres. Es ist lebendiger Glaube. Und ich habe heute Morgen einfach auf dem Herzen mit euch zu beten. Und wenn jemand da ist, der sagt, hey, oh Sandra, ich fühle mich geistlich eigentlich gar nicht so richtig mehr lebendig, sondern eher so ein bisschen eingeschlafen, dann würde ich voll gern beten. Und ich habe noch so ein Bild, das hat ein Autor beschrieben, mit dem das auch super das erklärt. Ihr kennt doch alle das Tote Meer, oder? Habt ihr schon mal was davon gehört vom Toten Meer? Ich war da sogar schon mal drin schwimmen. Ist total die eklige Sache. Danach ist man total glitschig. Das Tote Meer ist ganz arg salzig und da drin lebt überhaupt nichts, weil der Salzkonzentration so hoch ist, ist da alles tot. Und warum ist das Tote Meer tot? Weil das Tote Meer zwar einen Zufluss hat, da fließt Wasser rein, aber das Tote Meer hat keinen Abfluss, es kommt nichts raus. Und das ist nochmal so ein Bild einfach für das, was wir erleben, wenn unser Glaube so eingeschlafen ist, wenn er so am Absterben ist, wenn nur reinfließt, wenn wir immer nur hören, wenn wir immer nur lesen, wenn wir immer nur das wahrnehmen, was gesagt wird und denken, ja, das ist super und richtig und ja, aber wenn aus unserem Leben nichts rausfließt, dann fängt es an, salzig zu werden, dann fängt es an, abzusterben, dann sind wir keine lebendige Quelle mehr. Und ich habe das auf dem Herzen, euch heute Morgen zu sagen, hey, Gott will euch heute Morgen so einen Ablauf bauen. Er möchte, dass wir uns aufmachen und dass wir sagen, ja Gott, ich will lebendig sein, ich will Leben haben, ich will weitergeben, ich will einen glaubwürdigen Glauben leben, ich will meine Mitmenschen segnen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du fühlst dich so wie das tote Meer, dann lass uns beten. Oder wenn du heute Morgen hier bist und sagst, mein Glaube ist eigentlich tot, dann lass uns beten. Und dann mach es konkret einfach. Vielleicht hat Gott dir schon vor langer Zeit was gezeigt, was du eigentlich vielleicht tun könntest oder solltest und du hast es nicht gemacht. Dann mach heute Morgen das fest mit Gott, dass du dran gehst. Lass uns es konkret festmachen. Lass uns einen glaubwürdigen Glauben leben. Ich würde jetzt einfach mit uns beten. Und ich hätte es auf dem Herzen, wenn ihr wollt, lasst uns mal die Augen zumachen. Und wenn jemand das wirklich vielleicht so sagt, hey Sandra, ich habe das Gefühl, mein Glaube ist mehr tot als lebendig. Lass uns doch beten. Dann zeig mir einfach kurz deine Hand. Dann will ich einfach beten. Und dann bitten wir, dass Gott uns wirklich zeigt. Danke, ich sehe deine Hand. Dann will ich, dass Gott uns zeigt, wo wir anpacken können. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du uns Leben schenken willst, Herr. Ich danke dir, dass du uns Liebe und Barmherzigkeit gezeigt hast, dass du uns gerettet hast, dass du uns Perspektive gegeben hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du uns so übernatürlich liebst, Herr. Und danke, dass unser Leben nicht so bleiben muss, wie es ist, sondern dass du uns verändern willst, Herr. Und ganz oft kommen wir einfach so an einen Punkt, Herr, wo wir selber nicht mehr weiter können, Herr, wo wir merken, irgendwie fühlt es sich an, als wäre es eingeschlafen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns heute Morgen erneuern willst und dass du uns neues Leben schenken willst, Herr. Herr, hilf uns. Bitte ich, dass du uns segnest, Herr, mit deiner Liebe, dass sie überfließen kann aus uns raus, Herr. Bitte ich, dass du uns hilfst, wirklich ganz konkret auch festzumachen, Herr. Wir wollen für dich leben, Herr. Wir wollen auch mit unserem ganzen Leben für dich leben, Herr. Wir wollen nicht nur sonntagmorgens kommen und hören, sondern in unserem Alltag weitergeben und leben und lebendig sein, Herr. Wir wollen ein Risiko eingehen, Herr. Wir wollen unsere Bequemlichkeit aufgeben, Herr. Wir wollen wirklich weitergeben, was du uns gibst, Herr. Dass wir nicht nur Beschenkte sind, sondern auch Schenker, Herr. Und ich bete, dass du uns heute Morgen so einen Ablauf baust, Herr, dass unser Ablauf ganz breit und groß wird, Herr. Wenn er auch klein ist, dann mach ihn größer, Herr. Dass Leben aus uns rausfließen kann in Fülle, Herr, zu anderen, Herr. Hilf uns, Herr, dass wir andere Menschen segnen, Herr. Hilf uns, dass wir sie sehen und dass wir sie wahrnehmen und dass wir einfach für dich leben können, Herr. Dass wir eine lebendige Gemeinde sind, Herr. Dass Menschen sich angezogen fühlen von uns, Herr. Dass sie gerne kommen wollen, Herr. Herr, und bitte rette du Menschen und zieh sie zu dir, Herr. Schenk du Leben, schenk du auch neues Leben, Herr. Dank dir, Jesus. Du bist gut und du bist groß, Herr. Danke, dass du Gutes für uns hast, Herr. In Jesu Namen, Herr. Amen.